Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Nach einem Tag, an dem Werder Bremen an der alten Försterei zu wenig gezeigt hat. Am Ende stand eine 1:2 Niederlage gegen Union und es ist das dritte Mal in Folge, dass die Grün-Weißen verlieren, wichtige Punkte lassen. Was war da bloß los und warum konnte Werder die Ankündigung von Justin Ginma aus der letzten Woche nicht wahrmachen und drei wertvolle Punkte einfahren? Ich glaube, die Fragen stelle nicht nur ich mir nach fast 100 Minuten Schnappatmung vor dem Fernseher, sondern auch ihr. Ihr habt zumindest zahlreich geschrieben und geschnackt und so eurem Fußballherzchen Luft gemacht. Die Nummer gegen Fussikummer ist bei uns ja die 0160 9821 3x die 8 und die 4. Eine Sache stimmt mich zuversichtlich heute Morgen, nämlich, dass es den einen Mann gibt, der die Antworten kennt. Er hat das Spiel live in Berlin verfolgt zwischen Pyrowahn und Heavy Metal. Mein Deichstubenkollege Daniel Kutheus. Irgendwie war das gestern der Highway to Hell für Werder, oder Daniel?
Ja, guten Morgen erstmal. Grüße gehen raus an alle, die uns hier hören. Ja, das war wirklich keine besonders erfreuliche Dienstreise für den SV Werder. Und du sagst das schon ganz richtig, alte Försterei, das vielleicht vorweg, unfassbar lautes, stimmungsvolles Stadion. Also wirklich eines der wenigen Stadien, das Bremer-Weser-Stadion kann das, wenn es richtig läuft, ja auch, wo wirklich alle aus dem Sattel gehen, also nicht nur die Fankurve. Und das mal vorab, also was so Wechselgesang angeht, dieses Eisern Union, da werden die immer schneller im Stadion. Also das war schon beeindruckend. Hat vielleicht am Ende auch zumindest in kleinen Teilen dazu beigetragen, dass sich Werder hat beeindrucken lassen. Denn wie du schon sagst, das war alles andere als ein Fußball-Leckerbissen und aus Bremer Sicht am Ende natürlich auch mit blödem Ergebnis, das wir jetzt inzwischen sehr, sehr gut kennen, so ein 1:2.
Nee, ein Leckerbissen war das wahrlich nicht, sondern eher Schonkost, würde ich sagen. Also geschmeckt hat's mir nicht. Letzte Woche waren wir zwei doch noch recht zuversichtlich mit Blick auf Union. Rückblickend frage ich mich ja, wie naiv das eigentlich war. Bevor wir zwei wirklich vieles zu besprechen haben, finde ich, sollten wir direkt heute unseren Deichstubenfreund und Taktikanalysten Tobi Escher zu Wort kommen lassen. Der nimmt die Partie wie immer blitzsauber auseinander.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Kampf, Kampf. Und noch mehr Kampf. So ließe sich die Partie zwischen Werder Bremen und Union Berlin sehr schnell zusammenfassen. Die Partie in der alten Försterei bot in der ersten Halbzeit dreimal so viele Fouls wie Torschüsse und es gab 6 gelbe Karten. Und das zeigt schon, was für eine Art von Spiel wir hatten. Es war ein Spiel, das geprägt war von vielen Mann-gegen-Mann-Duellen. Werder Bremen entschied sich dafür, vorne auf Nick Woldemade zu setzen. Und der lief zusammen mit den anderen beiden Stürmern die Dreierkette von Union an und hinderte sie daran, ins Mittelfeld zu spielen. Aber auch Union war mit dem eigenen 5-3-2 defensiv gut eingestellt. Gerade im Zentrum hatte man viel Mann gegen Mann. Es gab sehr viele Zweikämpfe und wenig nach vorne, wie das häufig ist. Auffällig war auch, dass beide Teams über dieselbe Seite angreifen wollten. Bei Werder Bremen war das naturgemäß die Seite mit Mitchell Weiser rechts. Bei Union Berlin war das die linke Seite mit Robin Gosens. Also Weiser und Gosens, die beiden offensiv besten Spieler ihrer Mannschaft, standen sich gegenüber. Und das hat sich auch lange Zeit neutralisiert. Nur Anfang der zweiten Halbzeit hat dann Union dieses Übergewicht zum 1:0 genutzt und hat danach noch einen Konter hinterhergelegt zum 2:0. Und das hat das Spiel praktisch entschieden, weil Werder Bremen auch an diesem Nachmittag keine taktischen Mittel fand. Erst recht nicht, als Union dann in der letzten halben Stunde nach dem Anschlusstreffer vollends auf Defensive gesetzt hat, vollends auf 5-4-1. Und da muss Werder Bremen jetzt ein Stück weit dran arbeiten. A, Abstellen der Fehler in der Defensive und B, aber auch wieder Lösungen entwickeln gegen solche Gegner, damit sie diese Sieglosserie von nunmehr 4 Spielen bald beenden.
Merci, Herr Escher. Ja, die letzten Sätze klingen ja erst einmal sehr einfach, aber das scheint es eben nicht zu sein. Sonst hätten wir nicht jede Woche dieselben OPs am offenen Herzen zu besprechen. Warum findet Werder denn keine taktischen Mittel? Woran liegt das deiner Meinung nach, Daniel?
Ja, ich finde, Tobi hat das einmal mehr sehr gut auf den Punkt gebracht und das war gerade in der zweiten Halbzeit ganz deutlich zu sehen, dass, wenn wir mal mit der Offensive starten, da einfach die Portion Kreativität, Ideenreichtum fehlt. Was bei so einem Spiel wie gestern, wenn Romano Schmid, der das Ganze im Bremer Kader vielleicht noch am ehesten verkörpert, gelb gesperrt fehlt, nicht die allergrößte Überraschung ist, aber eben ganz deutlich zum Tragen kam. Also gerade in der Phase, das sagte Tobi ja auch, in der sich Union dann mehr und mehr zurückgezogen hat und Werder eigentlich den Raum hatte, sich, wie es so schön heißt, den Gegner zurechtzulegen, hat das überhaupt nicht funktioniert. Ole Werner hat es nach hinten raus dann ja sogar mit der Einwechslung, der ersten Einwechslung von Naby Keita seit Oktober mal wieder probiert, weil das eigentlich ein Spieler ist, der so eine Partie grundsätzlich ja öffnen kann. Aber auch der hat in den 12 Minuten, die es am Ende waren, für ihn da kein Mittel mehr gefunden. Also das hat sich so ein bisschen wiederholt, was wir auch schon während des Heimspiels gegen Dortmund gesehen haben, dass das bis an den gegnerischen Strafraum manierlich ist. Wenn es dann aber darum geht, den letzten Pass in die Tiefe, die letzte Idee, diesen Überraschungsmoment zu kreieren, ja, dass Werder da einfach Probleme hat und dann kriegst du so einen Gegner wie Union eben auch, ja, vielleicht ins Wanken, aber eben nicht zu Fall.
Da war ein Wörtchen gerade bei dir drin, das ist das Wort Idee. Marco schreibt dazu: Hallo, liebes Deichstube-Team, könnt ihr euch erklären, warum seit Jahren mit dem Erreichen von 30 Punkten bei Werder der Stecker gezogen wird? Ist doch kein Zufall mehr. Keine erkennbare Spielidee. Was war der Matchplan? Im Ballbesitz sind wir viel zu träge, deswegen haben wir die letzten beiden Spiele in Überzahl verloren. Umschaltspiel nach Ballbeginn gibt es nicht, nach Ballgewinn gibt es nicht. Da wird der Ball lieber wieder hintenrum gespielt. In diesem Jahr haben wir 2 gute Halbzeiten gespielt. Mit dem Kader muss da mehr möglich sein. Ich glaube, dass es unter Werner keine Weiterentwicklung mehr geben wird. Liebe Grüße, Marco. Daniel, keine Weiterentwicklung mehr unter Werner. Das ist eine sehr steile These. Wie viel Wahrheit steckt da drin?
Ja, ich verstehe natürlich den Frust vieler Fans und Beobachter nach den jüngsten Auftritten. Den teile ich in großen Teilen auch, gar keine Frage. Mir ist das trotzdem ein bisschen zu weit gedreht. Keine Weiterentwicklung unter Werner. Es ist gar nicht so lange her, da haben wir noch alle zu Jahresbeginn festgehalten und mehr oder weniger drüber geschwärmt, wie der Trainer die Bremer Defensive stabilisiert hat und wie toll Werder jetzt hinten steht. Davon war jetzt in den letzten Wochen weniger zu sehen, ja, aber jetzt das Rad komplett wieder zurückzudrehen und zu sagen, ja, haben wir doch immer gesagt, das geht nicht mit dem, keine Weiterentwicklung zu sehen, das ist mir zu einseitig gedacht. Ganz klar ist, dass diese Weiterentwicklung, die es zwischenzeitlich gab, gerade wenn ich gedanklich bei der Defensive bleibe, eben das Problem hat, dass sie nicht nachhaltig ist. Also Werder hat es nicht geschafft, wirklich das als Grundlage, als gesetzten Fakt, möchte ich mal sagen, über die Spieltage hinweg zu konservieren, sondern zeigt auf einmal wieder Verhaltensmuster, kommen wir gleich sicherlich ja auch noch drauf, Stichwort individuelle Schläfrigkeiten, Aussetzer in der Defensive, die dich am Ende einfach bestrafen. Und das war bei Union am, ja, unter dem Strich auch ein ganz großer Grund dafür, warum es da am Ende eben mit leeren Händen nach Hause ging.
Ich würde trotzdem noch mal gerne auf dieses Thema Spielidee kommen. Denn manchmal hat man ja so ein bisschen das Gefühl, wenn man draufschaut auf das Bremer Spiel, dass da einfach zu wenig Impulse ausgehen. Und vielleicht ist die Sache auch einfach zu verkopft. Lenny denkt beispielsweise, dass man einfach wieder Fußball spielen muss. Tja. Stimmt das? Also weniger den Kopf einschalten, sondern mehr das Herz und ein bisschen Kreativität wieder in den Raum geben?
Ja, ich glaube, du musst von beiden Seiten immer was haben. Also du musst einerseits natürlich einen klaren Matchplan haben, denn dieses Franz Beckenbauer-like geht's raus und spielt's Fußball, das hat vielleicht in den 70er Jahren mal funktioniert, mit einer Mannschaft damals aber auch, wenn man ans Nationalteam denkt, die einfach Weltklasse war. Heutzutage sind die Gegner technisch, taktisch alle auf so vergleichbarem starken Niveau, da brauchst du schon einen Plan und eine klare Taktik. Einerseits, andererseits, und da bin ich bei Lenny, darf das natürlich eben auch nicht dazu führen, dass du wie so ein Footballspieler 40 Seiten Playbook und mehr im Kopf haben musst, um dich irgendwie noch auf den Platz bewegen zu können. Ich glaube, am Ende muss es so eine Mischung aus beiden sein. Aber wenn wir auf das Spiel gestern gucken, Schmied hat gefehlt, das haben wir schon gesagt. Das ist einer, der mit einem Dribbling mal Räume aufreißen kann. Dieses Element hattest du gestern nicht. Ole Werner hat sich dann dafür entschieden, das über Nick Woltemade zu kompensieren. Fand ich eine sehr spannende Idee. Und ich fand Woltemade gerade in der Anfangsphase des Spiels als Achter auch ein belebendes Element. Der war also in nahezu jeden Angriff involviert, ohne jetzt selbst Riesengefahr auszustrahlen. Aber der hat mir gefallen, weil er Bälle gehalten und verteilt hat. Werder hatte aber das Problem, dass sie, glaube ich, nicht damit gerechnet haben, dass Union sie so aggressiv Mann gegen Mann anläuft. Und deswegen hat Ole Werner nach 20, 25 Minuten korrigiert und wollte mal da vorne in die Spitze gestellt, um da einfach auch jemanden zu haben, ja, so eine Art Anker, der da eben Bälle festmacht, damit die Kollegen nachrücken können. Was wiederum dafür gesorgt hat, dass diese Kreativität, die Woltemader sonst aus dem Mittelfeld hätte entwickeln können, vermeintlich nicht mehr zum Tragen kam. Das als Erklärungsansatz, warum es gestern so wenig war. Trotzdem war Union jetzt ja auch keine Wahnsinnsübermannschaft gestern, die Werder an die Wand gespielt hätte. Also die waren im Spiel nach vorne vielleicht den Tick besser, aber jetzt auch nicht überragend. Also selbst mit so einer Offensivleistung wie gestern in Berlin musst du da eigentlich nicht verlieren und kannst zumindest einen Punkt mitnehmen. Also nach der ersten Halbzeit hatte ich auch das Gefühl, wenn das hier 0-0 ausgeht, dann war das kein tolles Spiel, aber dann darf hinterher keiner meckern. Ja, und dann kam eben diese 5 Minuten Schlafwagenphase, die das für Werder hat zum Einsturz bringen lassen.
Ich glaube, es waren sogar nur 1:38, ne? Aber da reden wir gleich drüber, über die beiden Tore, die wir da gefangen haben. Ich würde gerne auf einen weiteren Punkt von Tobi eingehen, der jetzt gerade auch schon bei dir aufkam, ne? Dieses Mann gegen Mann, die Zweikämpfe in der ersten Halbzeit haben dazu geführt, dass dreimal so viele Fouls wie Torschüsse auf dem Feld zu sehen waren und Schiri Daniel Schlager, der war ziemlich gut im Flow. Da stellt André mal eine ganz offene Frage dazu.
Moin, André aus Köln hier. Wie bewertet ihr eigentlich die Leistung des Schiedsrichters?
Ja, Daniel, das gebe ich an dich. Die gelben Karten haben auf jeden Fall zur Folge, dass 3 Spieler im kommenden Spiel gelb gesperrt sind bei Werder. Weiser, Lien und Stay. Was das für die nächste Startelf bedeutet, da schnacken wir gleich drüber. Erstmal, wie hast du den Schiri gesehen?
Nicht so souverän, wie es ihn gestern in diesem Spiel gebraucht hätte. Ich glaube, so würde ich es festhalten, weil an der Alten Försterei, das ist halt wirklich intensives Fußballerlebnis. Du hast von der ersten Minute an hitzige, aggressive will ich nicht sagen, aber doch sehr energische Stimmung von den Rängen. Das überträgt sich auf den Platz und da brauchst du in meinen Augen eigentlich einen Schiedsrichter, der eine gewisse Art von Ruhe und, möchte fast sagen, Gelassenheit ausstrahlt. Und das habe ich bei Daniel Schlager gestern vermisst. Er hat also die gelben Karten sehr früh gezückt. Einige berechtigt, keine Frage. Andere wiederum in meinen Augen unnötig und hat damit eben nicht dazu beigetragen, dass dieses Spiel in gewissen Phasen nicht derart hochkocht. Und dazu kommt, dass manche Entscheidungen eben einfach für meine Begriffe nicht in Ordnung waren. Die gelbe Karte zum Beispiel, die Sennelin bekommt. Ja, okay, ob das wirklich sein muss, weiß ich nicht. Und die Krönung war dann am Ende, aber da muss man Daniel Schlager so ein bisschen rausnehmen. Natürlich die Szene vor dem 1:0 der Berliner, auch das werden wir ja gleich noch besprechen.
Ja,
das
jetzt hat, direkt.
Ja, das hat einfach diesen Gesamteindruck abgerundet, dass sowohl Kölner Keller als auch Daniel Schlager an der Alten Försterei, also das gesamte Schiedsrichtergespann hat gestern, ähnlich wie Werder, nicht den besten Tag abgeliefert.
Genau, lass mal auf diese Entscheidung oder in dem Fall Nicht-Entscheidung schauen. Vor dem 1:0 der Berliner, du hast gerade angesprochen, diese Szene, stand Mikkel Kaufmann im Abseits vor Zettis Sichtfeld. Und da fragt man sich ja, warum greift der Videoschiedsrichter nicht ein?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich habe hinterher vor allem erstmal Michael Zetterer gefragt, der sich darüber echauffiert hat, Mann, das war Abseits, es steht in meinem Sichtfeld und ich saß auf der Pressetribüne direkt auf der Höhe des Strafraums und habe ehrlicherweise nicht gesehen, dass das Abseits ist und bin auch im Nachhinein nicht darauf aufmerksam geworden, weil eben kein Bremer protestiert hat. Das Tor ist gefallen und danach ging es weiter und deswegen war ich hinterher echt überrascht, als das zum großen Thema wurde und habe dann eben auch Michael Zetterer gefragt, ja, aber sag mal, wieso habt ihr denn dann nicht Alarm geschlagen?
Ja.
Und die Antwort fand ich entwaffnend nachvollziehbar. Der sagte, naja, ich habe gesehen, dass der Ball im Tor ist und dann weiß ich, die Szene wird so oder so gecheckt und auf dem Platz sehe ich nicht, ob der im Abseits steht.
Okay, ja, ja.
Ich sehe nur, dass der in meinem Sichtfeld steht, weiß aber ja, wird jetzt gecheckt. Und da muss ich nicht zum Schiri rennen und dem noch meine Meinung sagen, weil das wollen die Schiris ja gar nicht, dass wir Spieler das machen. Also hat er sich ein Stück weit drauf verlassen. Köln regelt das schon. Ja, hat Köln aber
hat
nicht.
Hat aber und auch, Köln nicht.
Nein.
Aber und auch warum
die
nicht?
Ja, die Begründung hinterher, der Alex Feuerhardt, der Sprecher der Schiedsrichter, hat es ja eingeordnet und hat es damit begründet, dass Setti sich nach rechts orientiert habe, während der Ball unhaltbar oben links einschlägt, so hat er es gesagt. Und ja, deshalb ist das keine eindeutige Beeinflussung des Torwarts gewesen. Nur da ist man eben an dem Punkt, den hat Michael Zetterer gestern auch moniert und da bin ich voll bei ihm. Also wenn wir jetzt da hinkommen, dass die Schiedsrichter interpretieren, ob ein Torwart einen Ball noch halten kann oder nicht, selbst wenn es gestern zugegebenermaßen sehr schwer geworden wäre, aber dann bewegen wir uns ja in den Bereich der Interpretation, Spekulation, das halte ich für verkehrt. Der steht in Zetteras Sichtfeld und damit wird aus passivem aktives Abseits, deswegen hätte dieses Tor in meinen Augen nicht zählen dürfen.
Zu viel Interpretationsspielraum seitens des Schiris, da sind wir nicht zufrieden mit und auch gar nicht einverstanden. Spannend, das habe ich ja übrigens nicht mitbekommen, das hast du mir noch zugeflüstert. Es gab danach noch Gelb für Clemens Fritz. Ich habe mich gefragt, hast du auch noch Rot gesehen? gestern? Was war da denn nach dem Spiel noch los?
Ich habe in der Tat sehr viel Rot gesehen, weil die Pressetribüne bei Union ist mitten auf der Haupttribüne, klar, aber auch direkt angrenzend an den Fanbereich, was einerseits cool ist, weil du mit den Leuten mal ins Gespräch kommst und so, das macht schon Spaß. Was aber den großen Nachteil hat, bei Abpfiff musst du dich da erstmal durchschlagen, bis du in der Interviewzone bist, und dementsprechend habe ich sehr, sehr viele rote Trikots, Schals, Kapuzenpullis, teilweise sogar näher an mir dran gehabt, als ich es gern gehabt hätte. Aber das nur am Rande. Nee, Clemens Fritz hat gelb gesehen nach Schlusspfiff. Da gab es eine kleine Spielertraube rund um Daniel Schlager, zu der sich dann auch der Leiter Profifußball gesellt hat. Und da die gelbe Karte sehr, sehr schnell nach Ankunft in dieser Runde in seine Richtung hochschoss, nehme ich mal an, der wird nicht sehr geehrter Herr Schlager als Opener gebracht haben, sondern da eher gepoltert haben. Ich habe Milos Veljkovic, der auch Teil dieser kleinen Gruppe war, hinterher gefragt, was war da los? Und da ging es um eine Szene kurz zuvor. Da ist Leo Bittencourt im Berliner Strafraum, ich glaube mit Kevin Vogt, aneinander gerauscht, lag am Boden, hielt sich den Kopf. Und Werder hat sich danach aber in Ballbesitz gesehen, weil Veljkovic dachte, der Ball rollt zu uns. Schiedsrichter hat aber gesagt, nee, den hattet ihr nicht unter Kontrolle, ging dann mit Berliner Ballbesitz weiter. Und ja, Veljkovic sagte hinterher, das ging um eine Ballbesitzphase, das war am Ende nicht spielentscheidend, aber hat eben einen weiteren Teil dazu beigetragen, dass ganz Bremen gestern mit Daniel Schlager nicht besonders happy war.
Ja, also der Schiri hat auf jeden Fall eine Menge zu tun, vielleicht weil er sich selbst zu viel Arbeit gemacht hat. Das hat aber auch damit zu tun, dass außerhalb des Feldes jede Menge los war. Da wurde gezündelt und zwar nicht zu knapp. Jörg regt das ziemlich auf.
Und zwar bin ich unfassbar sauer auf unsere eigenen Fans. Ich kann diese ganze Pyro-Scheiße, Entschuldigung, dass ich das so sag, einfach nicht mehr sehen und dann auch noch mit Raketenböllern zu hantieren. Ich finde, das hat unsere Mannschaft komplett aus dem Tritt gebracht.
Also Jörg sieht die Niederlage in der Verantwortung der Fans. Daniel, und Silvesterraketen kosten wahrscheinlich auch extra, oder?
Das wird teuer, definitiv, weil es bei der DFL bzw. beim DFB Menschen gibt, die da ganz genau nachzählen, was da alles gezündet wurde und wie viel und überhaupt. Und das wird alles einzeln berechnet. Also da wird nach dem Dortmund-Heimspiel, wo ja auch schon die Ostkurve lichterloh in Flammen stand, hätte ich fast gesagt. Ganz so schlimm war es nicht, aber doch viel gefackelt wurde, wird es auch für das Unionsspiel definitiv eine satte Rechnung geben. Ganz so weit gehen, zu sagen, die Fans sind für diese Niederlage verantwortlich, nein, das kannst du natürlich nicht tun. Aber ich finde es interessant zu sehen, wie sich das in den letzten Wochen entwickelt. Denn wir hatten gegen Dortmund schon das Thema Pyro im eigenen Stadion. Machen die Bremer so eigentlich nicht in der Ostkurve. Das ist vielleicht so eine Art ungeschriebenes Gesetz. Das machst du eigentlich eher auswärts. Das war schon ein Statement, das in so großer Größenordnung gegen Dortmund zu Hause zu machen. Und jetzt bei Union, das hat ja die komplette zweite Halbzeit gebrannt. Also ich weiß nicht, ob man es am Fernseher so mitbekommen hat.
Ja, aber du hast ja kaum was gesehen teilweise, also insbesondere nach der Halbzeit.
Genau, es gab eben diese Rauchsäulen und dann gab es später eben, also fast durchgängig, Raketen, Bengalos und so weiter. Und das Spiel wurde ja auch, ich glaube, zweimal sogar kurz unterbrochen, nie lang. Aber dann ging es ja dann auch weiter. Ich glaube schon, dass das die Mannschaft sportlich aus dem Tritt bringt. Das wird der Konzentration zumindest nicht zuträglich sein. Bei Werder will sich von den Aktiven logischerweise keiner mit den eigenen Fans anlegen. Die brauchst du mit der Unterstützung, die sie eben jede Woche bringen. Ja, aber es ist interessant, wie der Verein damit jetzt umgeht, vor allem wie es jetzt weitergeht, auch in den kommenden Spielen. Also irgendwo entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass die Fanszene da die nächste Stufe gezündet hat und da jetzt Alarm macht auf dieser Ebene, und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie Werder darauf reagiert, denn eigentlich ist es ein Thema, was man als Verein so nicht hinnehmen kann, weil es einfach sehr viel Geld kostet. Also das sind sechsstellige Summen, die das im Jahr verschlingt bei einem Verein wie Werder, das tut weh. Heikles Ding, weil du willst diese Ultraszene auch nicht verprellen, du brauchst die, das sind die, die dir die Stimmung machen, die sind wichtig, die müssen auch ins Stadion, aber alles, was sie machen, gutheißen, kannst du als Verein in meinen Augen auch nicht.
Ja, und brauchst du unbedingt die Stimmung über Pyrotechnik, die du da erzeugst? Also das ist ja die große Frage. Was steckt für eine Motivation dahinter? Ne? Ich weiß, das ist tief traditionell alles und so weiter, aber da kann man ja auch mal überlegen, ob es vielleicht einen anderen Weg gibt.
Ja, aber ich glaube, das ist halt so dieses stärkste Symbol, was diese Szene einfach für sich hat, um diesen Kulturkampf gegen die Kommerzialisierung des Fußballs hochzuhalten. Und da sind sich ja auch alle Fans Szenen einig und miteinander verbrüdert, verbündet. Also gestern, als die Werder-Ultras ihre Show abgezogen haben und das Spiel bzw. die Durchsage vom Stadionsprecher kam, lasst das Leute, ihr gefährdet euch und die Fortsetzung des Spiels, da hat die komplette Union, die Fantribüne, laut skandiert, Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Also die haben die Bremer dafür eher noch abgefeiert und unterstützt. Ich glaube, das wird einfach immer ein heikles Thema bleiben. Ich sehe zumindest aktuell auch keine Lösung, wie man das aus den Stadien rausbekommt. Weiß ich gar nicht, ob das sein muss. Es ist ja ehrlicherweise, auch wenn du das aus der Distanz siehst, es sind tolle Bilder. So früher in den 90ern hat man gesagt, wenn sowas im Fernsehen zu sehen war, oh, südländisches Flair, da hat es jeder Kommentator abgefeiert. Ja, seit Johannes B. Kerner irgendwann in einer Fernsehsendung mal eine Schaufensterpuppe mit so einem Bengalo abgefackelt hat, hat sich die Stimmung irgendwie gedreht. Also das komplett zu kriminalisieren, finde ich auch drüber. Aber andererseits so freidrehen, wie es die Fans teilweise tun, muss auch nicht sein. Also da müssen irgendwie beide Seiten dringend Schritte aufeinander zumachen. Aber die Pauschallösung fehlt mir da ehrlicherweise auch.
Okay, gut, haken wir das Thema ab und kommen zurück zum Nichtfeuerwerk auf dem Feld. Die Ursachenforschung hier im Nachspieldeich geht weiter und zwar mit Björn aus Oer-Erkenschwick, das ist ja in Westfalen. Der sieht nämlich vorrangig ein weiteres Problem. Er sagt, das heutige Spiel muss besprochen werden, da war so viel drin. Das ganze Gerede von Europa sollte schnell mal aufhören, denn so wie wir derzeit spielen, sollten wir lieber aufpassen, dass das nicht wieder in die falsche Richtung läuft. Hashtag 2020-2021. Ich habe keine Ahnung, was ihr in Woltemade seht, aber könnt ihr mir bitte, bitte erklären, wie er es auf eine 3,5 schafft? Über Duxch verliere ich mal gar keine Worte. Und bitte besprecht mal in eurem neuen Podcast Werners heutige Wechsel. Gin mal raus, Bittenkurt und warum Kater so spät? Oh Mann, ich bin echt mega enttäuscht. Freue mich aber auf euch, Björn. Ja, so eins nach dem anderen. Da war ja richtig viel drin, mein lieber Björn.
Ja, ich hab schon mitgeschrieben.
Ja, hast du schon, ne? Ich versuche das auch mal zu strukturieren und ihr Lieben, seid uns nicht böse, wenn wir nicht immer auf jeden Punkt von euch eingehen können. Aber ich würde gerne erstmal dieses Wort Europa mit dir in den Blick nehmen, denn die Frage ist ja, ob wir das nicht wieder ein bisschen nach hinten schieben oder es erstmal generell aus dem Vokabular nehmen.
Würde ich zu raten, weil aktuell ist es punktemäßig zwar alles andere als unmöglich, aber fußballerisch, sportlich, wenn man die letzten Wochen irgendwie mal sich in Gänze anguckt, einfach unrealistisch. Also das reicht nicht und das, glaube ich, weiß auch jeder. Ich finde es aber nicht schlimm, ehrlicherweise, dass bei Werder von offizieller Seite aus ja gar nicht. Clemens Fritz hat es zwar gesagt, aber perspektivisch irgendwann mal. Ole Werner macht einen Riesenbogen um dieses Wort. Der ein oder andere Spieler hat gesagt, warum nicht, wenn wir die Chance haben. Das finde ich aber auch okay. Wenn die dreimal in Folge gewinnen, was sollen sie dann sagen? Dann wünschen wir uns doch auch alle solche Aussagen und wollen Ambitionen und dass es weitergeht. Ihnen hinterher dann vorzuhalten, ja Leute, ihr faselt von Europa und jetzt spielt ihr so, finde ich schwierig, weil sie ja auch danach gefragt werden. Unser Eins steht da ja auch und sagt, Mensch, scheint doch möglich, wie sieht's aus? Also ja, aktuell dieses Thema, ich würde es erstmal ganz weit beiseite schieben, es stehen andere Themen im Vordergrund. Damit meine ich aber auch nicht den krassen Blick nach unten, denn angesichts der aktuellen Leistung könnte man so langsam anfangen, wieder ein bisschen ungutes Gefühl zu bekommen. Wenn man sich dann aber den Vorsprung und vor allem auch die Auftritte der Teams von ganz unten anguckt. Also ich glaube, 3-4 Punkte wird Werder noch brauchen, um safe zu sein. Aber die werden sie auch noch holen. Also da habe ich aktuell keine besonders große Sorge. Sie sollten nur zusehen, dass man jetzt, was so das Thema Konsequenz, Konzentration angeht, Kreativität, offensiv, das hatten wir eben auch, wieder eine Schippe drauflegen, um jetzt nicht wirklich in so einen Strudel zu rutschen.
So, Woltemade wurde angesprochen. Der hat von dir gestern einen 3,5 bekommen. Da haben wir übrigens noch eine andere Nachricht zu bekommen aus Köln. Nichts gegen Woltemade, aber der Junge ist gnadenlos überfordert in der Bundesliga. Er macht zwar Bälle fest, verliert die dann aber auch schnell wieder und spielt schwache Pässe. Das ganze Spiel erinnert mich sehr an Osako. Betrübte Grüße nach Bremen. Also du mit Woltemade eigentlich ganz gut unterwegs, notentechnisch. Welche Gründe hattest du denn für seine Bewertung?
Ja, ich habe den besser gesehen als die beiden Stimmen, die wir gerade gehört haben, weil ich finde, dass er grundsätzlich ein sehr spannender Spielertyp ist, weil er eben eine körperliche Statur, nämlich seine Größe mit einer technischen Qualität vereint, die man so in der Bundesliga in diesem Paket eigentlich gar nicht hat. Finde ihn sehr, sehr spannend und hoch veranlagt. Und wie gesagt, klang ja vorhin schon an, ich fand ihn gerade in der Anfangsphase des Spiels im Mittelfeld auch ja, als belebendes Element. Der hatte Ideen, der spielt unbeschwert auf, dass da nicht alles klappt, ist auch klar. Er musste dann irgendwann, haben wir auch besprochen, nach 20, 25 Minuten in die Sturmspitze, also nach vorne rücken. Und das ist auch einfach nicht seine Position. Also das hat er auch an anderen Stationen und vor allem auch in der Jugend selten gespielt. Das ist eher der Typ 8er, 10er, der hinter den Spitzen anläuft. Und da sehe ich großes Potenzial in ihm und fand ihn gestern, verglichen auch mit den anderen Kollegen in der Bremer Offensive, nicht schlechter als 3,5, auch wenn er nach hinten raus im Spiel dann natürlich auch mehr und mehr abgetaucht ist.
Ja, jetzt muss man ja sagen, die anderen Kollegen sind ja auch richtig schlecht weggekommen, was die Noten angeht. Ein Wort noch zu Woltemade. Ich finde, der dreht sich so häufig. Bilde ich mir das ein?
Nee, der setzt seinen Körper so ein. Ne? Der stellt also seine langen Gräten, hätte ich fast gesagt, immer ganz gut so in die Bewegungsrichtung des Gegners. Ole Werner sagte hinterher, wenn es darum geht, Bälle festzumachen, zu behaupten, gerade der beste Spieler, den wir haben im Kader. Das weiß ich nicht, ob man das so festhalten kann, ob er da wirklich jeden übertrumpft, aber ich finde das gut, dass er spielt und vor allem, wir haben ganz, ganz lange gefordert, lass doch mal die Jungen spielen. Wieso kriegt der Woltemade nicht mal eine Chance? Immer die gleichen Spieler, immer der Bittencourt zum Beispiel und so weiter. Ja, und jetzt spielt er mal eine Zeit lang und kriegt das Vertrauen. Und ich finde, da muss man ihm auch zugestehen, dass er auch mal so ein Spiel macht wie gestern, in dem Ansätze da sind, aber eben nicht alles klappt. Zumal als Teil einer Mannschaft, die Riesenprobleme hatte. Also bisschen Geduld und Nachsicht einfach auch mit solchen Spielern bitte.
Axel aus Kiel nimmt sich noch Duxch vor. Moin, warum ist Werder offensiv so ungefährlich? Ich habe das Spiel gegen Union im TV gesehen. Wen ich nicht gesehen habe, ist Duxch. Okay, der Eckball war gut, ansonsten komplett unauffällig. Werder spielt meiner Meinung nach ohne einen echten Stürmer. Die harmlose Offensive spricht Bände. Ja, du hast gestern mit Jinma auch gehadert. Note 5, weil von ihm keine Torgefahr ausging oder was war der vornehmliche Grund?
Weil er es vor allem nicht geschafft hat, das auf den Platz zu kriegen, was alle gerne von ihm sehen möchten und was seine größte Stärke ist, nämlich Tempoaktionen. Also er hatte 2, 3 Momente, wo er sich den Ball am Gegner hätte vorbeilegen können und dann einfach viel Raum vor sich hat. Das hat jeweils nicht geklappt. Dann hatte er zu Beginn der zweiten Halbzeit aus abseitsverdächtiger Position zwar, bleibt mal dahingestellt, ob so ein Tor dann wirklich gezählt hätte, aber die Gelegenheit, in den Berliner Strafraum mit Tempo zu gehen und anstatt abzuschließen, zieht er auch nach innen. Ja, und ansonsten habe ich ihn kaum wahrgenommen. Also das war kein gutes Spiel von ihm gestern. Und Duxch, ehrlicherweise, fand ich auch nicht deutlich besser, aber der bereitet halt das Tor vor. Deswegen war der am Ende noch den Tick besser in der Benotung. Aber auch bei ihm setzt sich das fort, was wir seit Wochen beobachten. Der steckt einfach in einem Formtief und hadert auf dem Platz auch sehr viel. Also ich habe ihn gestern gerade in der ersten Halbzeit über weite Strecken mal beobachtet, weil ich da auf Höhe des Strafraums saß, auf das Werder, also von dem Tor auf das Werder angegriffen hat. Und da hast du wirklich gesehen, also wenn der Pass nicht zu ihm kommt, dann gehen da irgendwie die Schultern runter oder er gestikuliert in Richtung Mitspieler. Und das kannst du natürlich positiv deuten wie, boah, hier, guck, der ist drin.
Der
brennt und der will unbedingt. Aber andererseits sind das eben auch Signale, die Frust und Unzufriedenheit aussenden. Und auch das trägt sicherlich dazu bei, dass er aktuell und so auch gestern bei Union nicht der Marvin Duxch ist, der Werder im Angriff weiterhilft.
Ist ja ein Thema, an dem er eigentlich arbeiten wollte. Jetzt hat er diese Woche natürlich noch die Jobsbotschaft bekommen, dass er nicht aufgestellt ist für die Nationalmannschaft für das nächste Spiel. Das macht natürlich was mit einem, das nagt an dir. Ja, also wir können nur hoffen, dass er schnell wieder aus dem Formtief rauskommt, aber wir haben Duxch so viele Nachspieldeichminuten gewidmet, dass ich jetzt gerne weitergehen würde zu einem positiven Punkt, den Björn ja auch schon aufgemacht hat. Das war die Einwechslung von Naby Keita in der 86. Minute. Ich dachte ja erst, ich gucke nicht richtig.
Wer
von
Naby ist das?
Sitting Keita, ja, zu Naby Performing Keita. Das war doch jetzt mal ernsthaft ein bisschen überraschend, oder? Also insbesondere nach den Äußerungen Ole Werners der vergangenen Woche. Thomas Butter aus Buxtehude dazu. Einziger Lichtblick, wenn auch nur wenige Minuten. Und deshalb mein Wunsch für das Wolfsburg-Spiel. Ole Werner muss Naby Keita von Anfang an bringen. Er war präsent, hatte Übersicht, gute Laufwege und soll nun eine neue Chance bekommen. Bei 4 Gelbsperren ein Muss. Und Werder 81 schreibt positiv heute Naby mit seinen ersten Minuten. Aus meiner Sicht wird er dringend als kreativer Kopf benötigt. Oder wie seht ihr das? Ja, also 13 Minuten war der gestern auf dem Spielfeld. Das reicht dir jetzt vielleicht ja für eine Kurzanalyse seiner Leistung. Eine Note kannst du ja nicht vergeben. Würdest du die Punkte von Thomas und Werder 81 so unterschreiben?
Ja, beziehungsweise jein, denn die Idee, die Ole Werner mit seiner Einwechslung verbunden hat, ist am Ende ja auch nicht aufgegangen. Der Trainer hat es hinterher so erklärt, dass er Keita mit seiner Erfahrung, Übersicht, Qualität in der Schlussphase dafür haben wollte, dass er diese dann doch sehr eng gestaffelte Berliner Abwehr vielleicht nochmal aufbricht mit einem genialen Moment. Das ist ihm auch nicht gelungen. darf man vielleicht aber auch nicht erwarten, waren nur ein paar Minuten nach langer Pause. Dafür war es ordentlich, würde ich sagen. Was ich sehr spannend fand, ist, wir haben das hinterher natürlich auch den Trainer und auch ein paar Profis gefragt, Mensch, wie viel Hoffnung macht euch das? War das jetzt mal ein Signal? Und die Antworten waren, positiv ausgedrückt, sehr verhalten. Also ja? Milos Veljković sagte so, ja, wir sehen ja im Training, was er grundsätzlich kann, aber das muss er jetzt auch mal konstant zeigen und vielleicht war das ja jetzt mal ein Startschuss. Und Michael Zetterer fand ich fast noch auffälliger. Der hat auf die Frage, Mensch, jetzt habt ihr viele Sperren in Wolfsburg. Keita heute Comeback. Ist das einer? Gesagt, ja, wir haben ganz viele draußen. Also der hat sich nicht mal drauf eingelassen, explizit über Keita zu sprechen, sodass sich der Eindruck ein bisschen aufdrängt. Die Mitspieler sind da durchaus ein bisschen genervt von der ganzen Thematik. Ach, krass, ja. Rund um diesen Spieler, weil natürlich hat er viel Aufmerksamkeit, weil er eben diesen großen Namen hat. Aber als Kollege siehst du natürlich auch, geholfen hat er uns aber noch nicht in dieser Saison. Und das wird auf die Stimmung drücken. Von daher bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass er gestern bei einem anderen Spielstand eingewechselt worden wäre bei Union. Ole Werner hat ein paar Tage vorher in der Pressekonferenz ja lang und breit aufgezählt, was dem Spieler noch alles fehlt. Also das war beachtlich, weil das war einiges, Explosivität und Antrittsschnelle und was da nicht alles kam, sodass ich glaube, der hätte nicht gespielt. Jetzt ist es natürlich spannend, 2 Wochen Länderspielpause, reicht das, um Keita in Startelf-Format zu bekommen? Mein Gefühl sagt nein, glaube nicht, dass er in Wolfsburg beginnen wird, das wird Ole Werner anders lösen und man wird da weiter abwarten müssen, bis wann, ich weiß es nicht. Also ich, trotz Comebacks gestern, ich schätze das sehr, sehr skeptisch ein, was diese Zusammenarbeit in Zukunft betrifft.
Ja, also ich fand Keita, wie gesagt, hat da ganz gute Akzente gesetzt in den 13 Minuten, die er auf dem Spielfeld war. Ja, mit Übersicht, mit Präsenz, aber wenn deine eigenen Mitspieler dich natürlich kritisch sehen, das hinter vorgehaltener Hand, dann ist die Frage, wie gut dein Standing und deine Performance da auch sein können.
Wie gesagt, das ist mein Eindruck, ne? Das sagt keiner so, das sagt mir auch hinterher keiner, hier, pass mal auf, so und so sehe ich es echt, aber der Eindruck drängt sich ein bisschen auf und ich fände es auch nachvollziehbar, dass du als Kollege nach so einer langen Zeit jetzt irgendwie auch mal langsam denkst, boah, wann wird denn das endlich mal was? Aber vielleicht bestätigt sich ja auch das, was Veljković sagt. Und es war der Startschuss und in Wolfsburg werden wir alle in Staunen versetzt.
Patrick aus Hamburg hat einen weiteren Spieler im Blick, der gestern als Sechser weitere Bundesliga-Minuten sammeln durfte. Er schreibt, ich freue mich schon jetzt auf Wolfsburg, da durch die vielen gelb gesperrten Ole Werner ja mal andere Spieler bringen muss. Alvero war eine Minute auf dem Feld und hat direkt 2 gute Ballaktionen gehabt. Siehst du das auch so, Daniel?
Ja, ich fand ihn auch gut gestern, also hat sich schnell im Spiel zurechtgefunden, was in so einem Spiel nicht ganz einfach war, hat jetzt auch nicht die überragenden Momente gehabt, aber wie gesagt, fand ich gut, fand ich ordentlich und ich hoffe auch, dass er in Wolfsburg spielt, die Position auf der 6 ist jetzt frei, da ist er eigentlich zu Hause, alternativ hättest du natürlich Christian Groß als Routinier da als Alternative, aber gerade vor dem Hintergrund, du musst im Sommer auch entscheiden bei Alvero, Kaufoption ziehen, ja oder nein, muss das jetzt eigentlich die Gelegenheit sein, in der der in der Startelf mal zum Zuge kommt und dann vielleicht auch mal über längere Zeit in so einem Spiel zeigen kann, was er eigentlich drauf hat, denn das ist für einen Spieler ja auch immer leichter, wenn du wirklich von Anfang an reinkommst, als wenn du irgendwie reingeworfen wirst. Also da hoffe ich, dass wir den in Wolfsburg von Beginn an sehen.
Mhm. Lass gemeinsam nach hinten schauen, auch wenn ich lieber mit offenem Visier nach vorne gucke. Sebi hat die Defensive im Blick mit uns und bringt die Leistung folgendermaßen auf den Punkt. Absoluter Grottenkick. Man kommt mal wieder verschlafen aus der Halbzeit, kassiert 2 Gegentore der Marke Hühnerhaufen und rennt wieder bei einem Gegner hinterher, wo man eigentlich mit Punkten rechnen müsste. Und Christoph hat zur Abwehr dies hier im Sinn.
Also ich muss sagen, unsere Abwehr ist tatsächlich ein bisschen überfordert mit dem Tempo. Gerade der Malatini und ja, der Stark und der Friedel, die fehlen an allen Ecken und Enden.
Ja, lass mal über den von Sebi zitierten Hühnerhaufen sprechen, der derzeit ja auch recht dünn daherkommt, die Abwehr. Warum fängt sich Werder 2 Buden in nicht mal 2 Minuten? Waren die mit dem Kopf noch in der Kabine oder was war da los?
Ja, offensichtlich. Also es war kaum zu erklären. Ich hatte das erste Gegentor kaum notiert, da fiel direkt das zweite. Also das ging ja wirklich Schlag auf Schlag und das war einfach nicht konsequent genug. Union ist da mit Wucht angelaufen und es gab bei beiden Gegentoren Möglichkeiten, das zu verteidigen. Da muss man sich im Zweikampfverhalten aber dafür intensiver und entschlossener präsentieren. Das ist verschiedensten Spielern im Werder-Trikot gestern nicht gelungen und das wird dann bestraft auf dem Niveau. Und damit hast du eben eine Baustelle wieder offen, die du eigentlich vor ein paar Wochen als geschlossen angesehen hast, weil die Abwehr da sehr gut stand, Werder wenig Gegentore kassiert hat. Jetzt gehört eben auch zur Geschichte, dass du ständige Ausfälle in der Abwehr hast, stark zurück, stark wieder verletzt, jetzt Veljkovic zurück, der aber auch fit gespritzt wurde gestern, weil der Rücken noch wehtat und da wechselt sich gefühlt ja Woche für Woche gerade die Formation, die da hinten aufläuft, was garantiert nicht zur Sicherheit und Stabilität beiträgt, schleunigst aber wieder so werden muss, weil mit so einer Abwehrleistung wie gestern wirst du auch in den kommenden Wochen und jetzt als nächstes in Wolfsburg riesige Probleme bekommen.
Ja, dann gucken wir doch mal auf die mögliche Startelf für Wolfsburg. Ich meine, da bleiben ja nicht mehr viele Spieler. Eins ist klar, wir brauchen Ostersamstag 15:30 Uhr. Eier, ne? wer soll die denn mitbringen?
Ja, es geht ja im Grunde um die Frage, wer ersetzt die drei Gelbgesperrten? Wenn wir das vielleicht darauf beziehen, dann glaube ich, Mitchell Weiser tut sportlich weh, klar, aber den kannst du mit Felix Agu auf der Seite relativ einfach ersetzen. Den Mann dann links, den ich gestern auch schwach fand, aber okay, der wird da sehr wahrscheinlich spielen. Und dann bleibt das Mittelfeld, Lean und Stay, das ist ja so ein bisschen der Maschinenraum, der da ausfällt, der brach liegt. Da, wie gesagt, würde ich mir wünschen, Alvero für Lean auf der 6. Und das Gute ist ja, wenn wir auf die Achterposition gucken, wo dann Stay fehlt, Romano Schmid kehrt zurück, der hat seine Gelbsperre abgebrummt in Berlin, der wird gesetzt sein, geht's also um einen Achter. Ja, und da hast du Bittencourt oder wieder Woltemade. Im Grunde die gleiche Frage, die sich auch vor Union gestellt hat, zur Auswahl. Keita nicht ganz vergessen, theoretisch auch, aber wie gesagt, ich glaube nicht von Beginn an.
Wie gut wird diese Länderspielpause sein, 2 Wochen Zeit, diesen neuen Kader einzuspielen?
Ja, ich glaube, dass das hilft. Total. Nicht nur, was das Einspielen angeht, sondern auch, was das mal gedanklich raus- und runterkommen angeht. Wenn du mit 3 Niederlagen in eine Länderspielpause gehst, dann kommt die, glaube ich, immer zur rechten Zeit, weil du einfach Zeit gewinnst und dich wieder neu sortieren kannst. Wenn du vorher 3 Siege eingefahren hast, willst du eigentlich eher im Flow bleiben und sagst, nicht, dass jetzt ein Bruch reinkommt. Ein Bruch kann ja gerade nicht reinkommen, weil er schon da ist, aber vielleicht helfen diese 2 Wochen jetzt, dass er abheilt.
Du konntest ja gestern nach dem Spiel auch noch eine Stimme aus Berlin einfangen, die angetrieben wird von einem grün-weißen Herzen. Hast geschnackt mit der langjährigen Bremer Spielerin Marie-Louise Ether oder auch Louis Ether genannt. Die ist jetzt Co-Trainerin bei Union. Die erste Frau in diesem Posten in der Bundesliga, macht sie ja schon seit ein paar Monaten. Hat die denn ein paar Ideen für Werder, wie in den kommenden Partien wieder Sieger eingefahren werden können? Hat die dir ein bisschen was erzählt?
Da hat sie sich vornehm zurückgehalten. War ein sehr nettes Gespräch mit ihr, die, glaube ich, auch, ja, überrascht weiß ich nicht, aber sehr erfreut war, dass das mediale Interesse an ihrer Person gestern ja mindestens genauso groß war, wie das an Nenad Bjelica, dem Cheftrainer von Union. Nein, die hat, wie du schon sagst, natürlich noch ein grün-weißes Herz, guckt fußballerisch, sportlich, aber auf ihre Unioner, da hat sie einiges gesagt, freut sich natürlich, dass die Mannschaft jetzt sich da im Abstiegskampf reichlich Luft verschafft hat. Ist aber natürlich mit einem Auge auch immer noch in Bremen und da ganz besonders auch auf ihrer alten Mannschaft, auf den Werder Frauen. Und die spielen aktuell ja auch wirklich eine starke Saison. Und das verfolgt sie aufmerksam und sagte dann auch, so, jetzt ist das Spiel heute hier gegen Werder vorbei. Und jetzt drücke ich natürlich auch meinen Bremern weiterhin wieder die Daumen.
Also Frauen an die Macht und die Grün-Weißen auch. Übernächsten Samstag 15.30 Uhr gegen Wolfsburg. Wir sind gespannt, ob das, was Daniel angekündigt hat, dann auch eintritt, wer also in der Startelf stehen wird. Eins ist klar, wir sind in der Zwischenzeit für euch da. Immer, immer, immer rund um die Uhr per WhatsApp. Schreibt uns gerne, wenn euch zwischendrin was bewegt oder umtreibt, an die 0160 9821 dreimal die 8 und die 4. Und wenn ihr das hier heute gut fandet, lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es ja nicht. Ja, Daniel, erstmal vielen Dank. Ich hoffe, es kommen wieder bessere Zeiten?
Ja, ach bestimmt. Das glaube ich. Das glaube ich schon. Zuversichtlich bleiben, optimistisch bleiben, an Werder adressiert, hart arbeiten, natürlich auch. Aber ich glaube, dann kommen wieder bessere Zeiten. Wenn man bessere Zeiten damit übersetzt, dass die Mannschaft am Ende ohne das ganz große Zittern in der Liga bleibt, alles andere ist, glaube ich, in diesem Jahr kein Thema.
So sieht's aus. Danke dir, Daniel. Danke für euer Dabeisein. Macht weiter so. Cheers vom Nachspieldeich zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ciao.
Ciao.